Gottes Liebe lässt uns leben. Diesen Satz habe ich für mich über dieses Gleichnis geschrieben, um mit euch darüber nachzudenken hier heute Morgen. Diese biblische Geschichte ist uns allen wahrscheinlich sehr gut bekannt. Wahrscheinlich haben wir schon des öfteren Predigten darüber gehört. Insbesondere Predigten bei missionarischen, evangelistischen Einsätzen, da wird dieser Text immer wieder gerne genommen, weil man daran so gut deutlich machen kann, dass zu Gott jeder zurückfinden kann und darf, ganz gleich, wie tief jemand im Leben auch gesunken sein mag. Aber es gibt natürlich auch andere Deutungen darüber hinaus. Es gibt Auslegungen, die zum Beispiel sich damit beschäftigen, wer diese beiden Brüder sind. Und sie stellen dann in der Auslegung vor, dass der Bruder, der zu Hause geblieben ist, so das Volk Israel symbolisieren könnte und der sich auf dem Weg vom Vaterhaus weggemacht hat, dass das die Heidenvölker sind. Nicht ganz uninteressant, über diesen Aspekt nachzudenken. Mich fasziniert an dieser Geschichte einmal mehr die große Liebe dieses Mannes zu beiden Söhnen. Und ich glaube, wir liegen richtig damit, wenn wir diese Liebe des Mannes mit der Liebe Gottes gleichsetzen, die uns Jesus hier in diesem Himmelreichsgleichnis deutlich macht. Hier begegnet uns eine Liebe, deren Handlungsweise und Tragfähigkeit, wie ich persönlich meine, fast den Atem stocken lässt. Wenn wir dort hineinschauen gleich in die einzelnen Schritte und die einzelnen Tiefenschichten dieser Geschichte im Blick auf die Liebe, dann kann man nur staunen, mit wem wir es im Glauben zu tun haben. Weil wir hier spüren, wie sehr wir uns in unseren menschlichen Beziehungen nach solch einer tragfähigen und tiefe Liebe ja auch sehnen. Besonders in einer Welt, wo man den Eindruck hat, dass das Wort Liebe so sinnentleert worden ist, erscheint uns offenbar unser Text eben in einer, ja, ich würde fast sagen, atemberaubenden Tiefe und Belastbarkeit dieser Liebe. Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht an anderer Stelle über diese Liebe nicht schon informiert worden wären im Neuen Testament. In 1. Korinther 13 wird von dieser Liebe Gottes berichtet und wie sie gestrickt ist, was sie beinhaltet, wozu sie in der Lage ist. Ihr könnt es hier in diesen paar Versen für euch nachlesen. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Das finden wir hier in der Handlungsweise des Vaters. Drei Aspekte über die Liebe des Vaters, die ich im Text finde, möchte ich mit euch anschauen. Das erste ist, Gottes Liebe klammert nicht. Das zweite wird sein, Gottes Liebe ist bedingungslos. Und das dritte, Gottes Liebe wird nicht von allen akzeptiert. Zum ersten Punkt. Gottes Liebe klammert nicht. Mal Hand aufs Herz. Wenn wir diese Geschichte versuchen, mal wieder neu zu lesen, auf uns wirken zu lassen, was kann es Schlimmeres geben, als grundlos zu Lebzeiten vom eigenen Kind für tot erklärt zu werden? Gib mir mein Erbe. Wann bekommt man normalerweise das Erbe? Wenn der Erblasser verstirbt. Dahinter steckt die innere Einstellung, du bist tot für mich. Und wir kennen ja diesen Satz. Wenn so ein Satz gesprochen wird, wenn so ein Satz abgestrahlt wird, da ist zumindest von der einen Seite mal schon alles abgebrochen worden. Du bist tot für mich. Ich kann nur noch richtig leben, wenn ich nichts mehr mit dir zu tun habe. Wenn ich weg kann, wenn du nicht mehr in meinem Umkreis des Lebens bist. Ich kann mir als Vater von 5 Kindern nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn ein Kind von uns so etwas mal sagen würde. Das wäre ein guter Grund, um im richtigen Streit auseinanderzugehen. Na klar, da ploppt in uns menschlich natürlich was auf. Was fällt dir denn ein, würden wir unserem Sohn sagen. Wie undankbar bist du? Wie handelst du hier mit mir? Interessant ist, dass nichts von dem wir in diesem Text entdecken, auch im Subtext nicht, also in dem, was man hinter dem, was man liest, so auch verborgen entdecken könnte. Nichts deutet im Blick auf den Vater darauf hin, dass er so in irgendeiner Weise reagiert hätte. Seine Liebe hat die Kraft, diese Situation zu ertragen, die Verletzung hinzunehmen, um des anderen willen. Diese Liebe ist ganz offensichtlich in der Lage, hinter die Situation zu schauen, hinter die Fassade des jüngsten Sohnes zu schauen. Diese Liebe ist in der Lage zu differenzieren. Das, was er jetzt sagt, ist nicht etwas, was mich wirklich treffen muss, sondern ist Ausdruck dessen, was in ihm arbeitet und wühlt. Wir kennen das aus kleineren Situationen. Da kommt die Ehefrau von der Arbeit nach Hause und macht den Mann zur Sau, weil er nicht gut geputzt hat. Und der Mann denkt, irgendwas ist ihr auf der Arbeit passiert. So redet sie ja sonst nicht mit mir. Und dann schaffen sie es, sich mal in Ruhe hinzusetzen, und auf einmal sagt sie, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich heute behandelt worden bin. Und auf einmal löst es sich auf. Es hätte auch anders enden können. Ne? Brauche ich nicht erklären, wisst ihr. Also wir kennen in kleineren Zusammenhängen dieses Verhalten schon, dass man von der Liebe her in der Lage ist, mal etwas runterzuschlucken, weil man vermutet, hinter dem, was jetzt passiert, die Gründe sind eigentlich andere. Offensichtlich hat der Vater verstanden, mein Sohn ist zutiefst unglücklich. Er hat wahrscheinlich noch nicht verstanden, warum, aber er hat das realisiert, dass es so ist. Hier ist ein Mensch mit seinem ganzen Leben unzufrieden. Es geht ihm nicht schlecht, er hat alles. Und trotzdem ist er innerlich leer. Wahrscheinlich hat man es ihm schon lange angesehen. Keine Freude, wahrscheinlich keinen inneren Frieden, aber eben eine große Sehnsucht nach Leben. Nach einem Leben, das scheinbar überall stattfindet, nur nicht hier und jetzt bei ihm. Das war keine objektive Wahrnehmung, natürlich nicht. Das war der Tunnelblick eines Menschen auf der Suche nach innerer Erfüllung. Da ist ein Vakuum in ihm, das nicht gefüllt wird in seinem Umfeld. Und jetzt ist interessant, dass der Vater nicht klammert. Er redet nicht auf ihn ein, Mensch, du hast doch alles und ja, was an Argumenten jetzt kommen könnte. Das macht er nicht. Er hält nicht zwanghaft fest, was innerlich schon weg ist. Warum? Wenn dieser Vater in seiner Liebe ein Bild für Gott ist, dann ahnen wir ja, dass Gott über die Dinge hinausschaut. Gott weiß, was im Leben dieses jungen Menschen passieren wird. Und trotzdem klammert er nicht. Nicht mal aus Liebe zum Besten für den Sohn. So könnte man das ja darstellen. Wir wollen als Eltern unsere Kinder natürlich vor allem bewahren. Es gibt ja heute diesen Begriff der Helikoptereltern oder Mütter, die überall immer irgendwie aufs Kind schauen und alles irgendwie regeln und das Kind kaum in der Lage ist, sich selbstständig zu entwickeln. Das ist nicht die Art dieses Vaters. Er hält nicht zwanghaft fest, was innerlich schon weg ist. Warum? Weil es ihm um echte Beziehung geht und nicht um Status. Wer innerlich nicht da ist, der ist nicht da. Um wie viel besser wären manche Beziehungen unter den Menschen, wenn diese Liebe mehr Umsetzung finden könnte. Zwischen Ehepartnern, Eltern und Kindern, in Gemeinschaften. Wenn wir einander freigeben zur eigenständigen Entwicklung der Persönlichkeit. Wenn man den Mut zum Loslassen immer wieder auch aufbringen könnte. Wahre Liebe klammert offensichtlich nicht. Hält nicht fest, was nicht bleiben will. Liebe, die klammert, sucht oft nur das eigene Wohlbefinden durch den anderen. Oder ist Ausdruck von Verlustängsten. Eine solche Liebe sieht die Sehnsucht nach Freiheit und Entfaltung als Bedrohung. Gottes Liebe sieht darin die Möglichkeit, am Ende zu einer vertieften Beziehung zu kommen. Und das entdecken wir dann in der Bibel, dass Gott zu allen Zeiten mit den Menschen, mit denen er unterwegs war, Umwege zugelassen hat, damit sie am Ende verändert und vertieft bei ihm wieder ankommen. Gottes Liebe lässt Umwege zu, um das eigentliche Ziel zu erreichen, Gemeinschaft aus wahrer Zuneigung mit einer gereiften Persönlichkeit, die ihren Platz im Leben von Herzen ausfüllt. Gottes Liebe lässt Raum für eigene Erfahrungen, sogar für negative. Und das ist schmerzhaft. Für den, der liebt. Das ist keine leichte Übung, natürlich nicht. Hier wird die Leidensbereitschaft und die Belastbarkeit dieser Liebe deutlich. Gottes Liebe bezeugt, meine Liebe bleibt, auch wenn du jetzt gehst. Unfassbar. Meine Liebe bleibt, auch wenn du jetzt gehst. Und wenn du meinst, du musst jetzt gehen, dann mach, dass du wegkommst? Brauchst du nicht wiederkommen? Nein, dann darfst du jetzt gehen. Gottes Liebe klammert nicht. Natürlich ist das nicht leicht. Natürlich ist das nicht einfach. Aber wer sagt denn, dass es das sein muss? Liebe ist nie einfach, wenn sie so gelebt werden will, selbst in Ansätzen, wie wir es hier finden. Einfach kann jeder. Gott ist anders. Gott liebt anders und seine Liebe klammert nicht. Das Zweite, das für mich in diesem Gleichnis wichtig geworden ist, Gottes Liebe ist bedingungslos. Eben haben wir nur den Vater gesehen mit den offenen Armen, der gehen lässt und natürlich auch willkommen heißt. Und hier sehen wir noch einmal, wen er willkommen heißt. Seinen Sohn, der so tief gesunken ist, wie man es sich nur vorstellen kann. Natürlich diese Liebe, die uns hier vorgestellt wird, über die wir gerade nachgedacht haben, für sie gibt es keine Erfolgsgarantie. Loszulassen bedeutet nicht schon zu wissen, das klappt schon. Aber hier klappt's. Der junge Mann findet zurück. Das war eine harte Schule, aber offensichtlich für ihn notwendig. Und die harten Wege müssen nicht immer die schlechtesten sein. Ich als Vater, ihr als Väter, wir als Großväter, als Eltern und so weiter, wir möchten natürlich unsere Kinder vor allen harten Wegen irgendwie bewahren. Aber wir wollen auch, dass sie zu einer Persönlichkeit werden. Mit Ecken und Kanten, mit einer eigenen Meinung, mit eigenen Erfahrungen. Das geht nur, wenn wir nicht klammern, sondern loslassen. Und zwar so loslassen, dass sie wissen, sie kommen immer wieder in geöffnete Arme zurück. Und jetzt kommt er zurück. Nachdem er sein Leben reflektiert hat, macht er sich auf den Heimweg. Und dann begegnet er dem Vater. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich überlegt hat, was wird der mir jetzt wohl sagen? Und dann entdecken wir in unserem Text kein Wort der Demütigung durch den Vater. So nach dem Motto, ich hab's dir doch gesagt. Und ich hab's ja gleich gewusst. Jetzt siehst du mal, was daraus geworden ist. Der Vater nutzt die Situation nicht aus, um den Sohn jetzt erst recht an ihn zu binden. Ich habe so bei mir gedacht, das ist wohl mit einer der schwersten Übungen der Liebe. Nicht das eigene Vorherwissen zu feiern, sondern sich über die Einsicht im Leben des anderen zu freuen und das auch zu vermitteln. Und am Verhalten des Vaters, so wie es uns im Text vorgestellt wird, wird das so deutlich. Es heißt, er sah ihn schon von Ferne, er lief ihm entgegen, er nahm ihn in den Arm. Daran erkennen wir, der Vater war immer mit dem Herzen und mit den Gedanken bei ihm. Daran erkennen wir Gott, der uns tatsächlich immer sieht, aber nicht wie ein Polizist, der einfach aufschreibt, was wir alles falsch machen in der Zeit, sondern als der, der aufpasst, dass wir die Kurve kriegen, der uns in seiner Liebe immer wieder zu sich ziehen will. Ich dachte nur, boah, was muss der Vater mitgelitten haben, wenn er aus der Ferne schon gesehen hat, wer da jetzt zurückkommt. Und ich musste an Hagar denken. Vor einiger Zeit habe ich mal kurz was darüber gepredigt und auch in der Gemeindestunde gesagt. Nur dieser eine Satz. Hagar, die in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung dann auch betet, weil sie das so erfahren hat. Du bist der Gott, der mich sieht. In ihrer Not die Erfahrung macht, dass Gott sich ihrer annimmt. Der Vater nutzt die Gelegenheit, um dem Sohn seine Würde wiederzugeben, ihn aufzurichten. Er gibt ihm Kleidung, einen Ring und Schuhe. Er setzt ihn wieder ein als Sohn. Er richtet ihn auf und stärkt ihm den Rücken. Er nimmt ihn nicht auf Bewährung auf, sondern von ganzem Herzen. Das ist unglaublich. Und so ist Gott. Zum Glück muss nicht jeder das Lernziel auf so hartem Weg erreichen. Vieles verläuft glimpflicher in unserem Leben. Aber für jeden entscheidend ist doch am Ende, ob er Menschen des Glaubens findet, Gemeinden findet, die ihm diese Liebe Gottes vorleben. Der letzte Gedanke. Und das ist auch so ein bisschen die traurige Seite dieser Geschichte, klar. Hier in diesem Bild sehen wir den Bruder so im Hintergrund, so halb versteckt noch, der die Szenerie beobachtet. Gottes Liebe wird nicht von jedem akzeptiert. An dieser Stelle musste ich an Jona denken und an seine Geschichte und an seine innere Haltung. Jona, dieser alttestamentliche Prophet, der überhaupt keine Schwierigkeiten damit hatte, redet Gott zu ihm oder nicht, das war alles geklärt. Gott redet zu ihm, er versteht das auch, zumindest vom Ohr her. Aber vom Herzen versteht er seinen Gott nicht. Im Gegenteil. Als Gott zu ihm sagt, pass mal auf, mach dich auf nach Ninive. Die sind so richtig aus dem Ruder gelaufen da mit ihrem Leben. Die muss ich eigentlich vernichten. Predige du Buße und Gericht. Da reist er lieber an die Costa del Sol, als sich auf den Weg nach Ninive zu machen. Und das ist spannend, danach zu lesen, im Verlauf des Jona-Buches, dass Jona im Gespräch mit Gott dann hinterher sagt, das wusste ich, dass wenn ich nach Ninive gehe und Buße predige und Gericht und die Leute umkehren wollen, dass du so bist, wie du bist, in deiner Geduld und in deiner Liebe, du wirst sie nicht bestrafen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Diese Einstellung des Jona wird nicht mehr aufgelöst im Jona-Buch. Wir wissen, er sitzt dann unterm Rizinus. Ich habe übrigens auch einen Garten, wenn er an unserer Straße vorbeifährt. Ist auf einmal so ein Riesenstrauch gewachsen, das ist ein Rizinus. Innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen riesige Blätter. Demnächst wird er wieder gekappt. Da sitzt er drunter und möppelt rum, dass Gott so ist, wie er ist. Dass er sich der Menschen erbarmt. So können Propheten sein. So können zu Hause gebliebene Söhne sein. Hier ist es eben der Bruder. Von der Freude ohne Leben, bei dem Jüngeren, kommen wir jetzt zum Älteren und dem Leben ohne Freude. Nietzsche soll ja gesagt haben, die Christen müssten irgendwie befreiter und fröhlicher aussehen, um ihnen glauben zu können. Vielleicht ist er vielen solchen zu Hause gebliebenen Brüdern begegnet. Und wenn wir noch Zweifel am Handeln des Vaters gehabt haben, hier sehen wir die Richtigkeit seines Handelns bestätigt. Was nutzt ihm ein Sohn, der zu Hause ist, so alles macht und doch nicht wirklich da ist? Es geht doch dem Vater um Beziehung. Dieser Sohn, der Ältere, scheint nicht aus Überzeugung beim Vater zu leben, sondern aus Pflichtbewusstsein. Vielleicht hat sich das so entwickelt. Vielleicht hat er sich nur nicht getraut, wegzugehen. Es gibt ein Sprichwort: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also was in uns lebt, kommt irgendwann auch mal raus. Es ist doch interessant, dass in Vers 30 bei dem ersten Satz, den der ältere Bruder über den jüngeren Bruder verliert, er ihn nicht mal Bruder nennt, sondern dem Vater sagt, dein Sohn, also nochmal eine Distanz zu ihm aufbaut. Und dann sagt, aber der da, dein Sohn, hat sein Geld mit Huren durchgebracht. Wenn es stimmt, dass Menschen am meisten über das reden, was sie nicht haben, Manager zum Beispiel über Zeit, einfache Arbeiter über Geld, welches Defizit muss dieser fromme Bruder hier offensichtlich gehabt haben, dass das der erste Satz ist, der aus ihm heraussprudelt? Seine Vernunft, seine Treue, sein Pflichtbewusstsein haben ihn zu Hause gehalten, ja, aber nur zum Schein. Das hat ihn nicht davor bewahrt, mit seinen Gedanken offensichtlich ganz woanders zu sein. Und das ist ja so. Vernunft, Treue, Pflichtbewusstsein ergeben eben noch kein erfülltes Leben, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Nur die Freude am Vaterhaus schützt vor innerem Groll und innerem Abwandern. Er war nie weg und trotzdem nicht wirklich zu Hause. Das Wahren des Scheins ist scheinbar doch nicht das Wahre. Er war beseelt davon, alles richtig zu machen, jede erdenkliche Aufgabe zu erfüllen. Und es sprudelt so aus ihm heraus, dem Vater gegenüber. Hab ich nicht und bin ich nicht und du hast so gesehen und überhaupt. Jede erdenkliche Aufgabe hat er übernommen, gelebt, gearbeitet und hat sich dabei selbst und seine Bedürfnisse aus den Augen verloren. Und er dachte, er gefällt dem Vater, weil die Arbeit ist ja da und irgendeiner muss es machen und der Junge hat sich aus dem Staub gemacht und jetzt muss ich es eben machen. Er hat offensichtlich gedacht, damit dem Vater zu gefallen. Sein Leben war fromm, aber freudlos. Und der Vater fragt ihn, nachdem er den Vorwurf ertragen musste, warum hast du nicht mal für mich ein Zicklein wenigstens geschlachtet oder mir gegeben für meine Freunde? Da fragt er ihn, warum bist du selbst nie darauf gekommen, dein Leben bei mir zu feiern? Was für ein Bild hast du von mir? Es gehört dir doch alles. Du darfst doch deine Freunde einladen, ihr könnt ein Fest miteinander feiern. Das ist doch gar kein Problem. Du darfst doch ausgelassen und fröhlich das Leben feiern, das du hier bei mir hast. Ich hätte mich darüber gefreut. Das interpretiere ich jetzt in diesen Text hinein. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn du das gemacht hättest, eben nicht in dieser ausschweifenden Art deines Bruders, sondern im Einklang mit mir, weil du dich bei mir wohlfühlst, weil du dich zu Hause weißt. Wir kommen so langsam zum Schluss. Gottes Liebe lässt beiden Söhnen den nötigen Freiraum, um ihre Herzen zu gewinnen. Das finde ich stark. Seine Liebe lässt uns leben. Egal, wo wir uns selbst vielleicht so tendenziell verorten, das dürfen wir alle mitnehmen. Seine Liebe lässt uns alle leben. Seine Liebe bringt uns voran. Seine Liebe trägt uns. Und deshalb glaube ich, dass am Ende eines solchen Textes tatsächlich immer so zwei Entscheidungsmöglichkeiten da sind. Die erste ist natürlich klar, die Einladung, diese Liebe Gottes für sich zu empfangen. Ja dazu zu sagen, zurückzufinden aus den Wirrnissen des eigenen Lebens. Das ist ja der Grund, warum Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also die Entscheidung eines echten inneren Ja's zu der Liebe Gottes im eigenen Leben. Und die zweite Entscheidung oder die andere Entscheidung, das ist Gottes Einladung an uns, diese Liebe zu leben. Nicht in seiner Vollkommenheit, das schaffen wir nicht. Aber in dieser Tendenz, dass das sichtbar wird. Paulus schreibt der Gemeinde im Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Also sie ist da. Wir dürfen ihr Raum geben. Wir dürfen uns immer wieder dafür entscheiden, dass sie durch uns hindurchfließt zum anderen. Weil diese Liebe Gottes, sie will und sie muss zu den Menschen in unserem Umfeld, wo immer sie uns begegnet. Denn sie allein richtet auf und macht stark für das Leben.